NDR Info. Themen des Tages.
Mit folgenden Themen: VW plant ja einen großen Stellenabbau und sogar Werksschließungen in Deutschland. Das steht in einem Managementpapier. Wir fragen gleich: nur eine Drohkulisse oder ernstzunehmende Abbaupläne? Die Hilfe für Venezuela läuft an. Auch Spürhunde werden aus Deutschland entsendet, um noch verschüttete Überlebende nach den Erdbeben zu finden. Und natürlich schauen wir gleich auch noch mal etwas genauer auf die Hitze im Norden. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Europas größter Autobauer Volkswagen steht offenbar vor einem weiteren massiven Stellenabbau. Nach Informationen, die heute das Manager-Magazin zuerst hatte, geht es um 100.000 Arbeitsplätze, die im Konzern wegfallen sollen. Offenbar hat VW-Chef Oliver Blume dem Konzernvorstand einen Sanierungsplan mit den Stellenstreichungen vorgelegt. Aktuell beschäftigt Volkswagen mehr als 660.000 Menschen. Und im Frühjahr waren ja schon Streichungen angekündigt worden. Da ging es noch um 50.000 Jobs. Noch hat der VW-Konzern die Zahlen nicht bestätigt, spricht aber von tiefgreifenden Veränderungen. Das besprechen wir gleich auch mit einem Automobilexperten. Zunächst berichtet Oliver Jürgens über die Sparmaßnahmen und geplanten Werksschließungen.
Jetzt wird es also ernst bei Volkswagen. Was viele schon seit Monaten sagen, bekommt ein Gesicht. 100.000 Stellen sollen wegfallen, 50.000 mehr als bisher geplant. Und auch das Thema Werksschließungen kommt wieder auf den Tisch, so massiv wie nie. Hannover, Emden, Zwickau, Neckarsulm könnten geschlossen werden. Dass VW weitere Einschnitte machen wird, das war aber klar. VW-Chef Oliver Blume hatte das auf der Hauptversammlung vor wenigen Tagen bereits angekündigt.
Die nächsten konkreten Schritte für die Umsetzung unseres Zukunftsplans bereiten wir aktuell vor. Weitere Entscheidungen treffen wir gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat im Sommer.
Die wirtschaftlichen Bedingungen für Volkswagen haben sich in den vergangenen Monaten noch einmal verschärft. Die US-Zölle haben den Konzern Milliarden gekostet, der Iran-Krieg belastet die Geschäfte und der wichtigste Automarkt in China ist eingebrochen. Auch der Absatz der Elektroautos bleibt hinter den Erwartungen zurück. Die Autos sind zu teuer. Bei den VW-Beschäftigten in Emden schlägt das alles gewaltig auf die Stimmung.
Also ich gehe davon aus, dass es irgendwann Schluss ist.
Ist natürlich wieder ein Schock, ne? Ich zum Beispiel habe jetzt Frau, Kinder, drei Kinder, meine Frau ist schwanger. Und dann wieder so eine Nachricht, ist natürlich ein Schock.
Ja, ist nicht so gut. Man kann aus Friesland einparken und neue Arbeit suchen. Ne? Sind meist immer schlaflose Nächte da noch. Ne?
Niedersachsens Ministerpräsident Lies hat bereits angekündigt, einen Kurs, der nur auf Werksschließungen und Stellenabbau setzt, nicht mitzutragen. Lies sitzt im Aufsichtsrat von VW. Das Land ist zweitgrößter Anteilseigner. Lies weitet den Blick. Europa müsse eine Antwort auf den Kostendruck durch chinesische Autos finden.
Mercedes, BMW, alle europäischen Hersteller leiden. Deswegen brauchen wir auch eine Antwort, wie wir die deutsche und europäische Industrie und auch Automobilindustrie schützen können. Weil ansonsten, wenn mit diesem Druck und dieser Art Fahrzeuge ausschließlich in den Markt kommen aus China, dann ist es kaum möglich, in Europa dem etwas entgegenzusetzen.
Während Volkswagen davon spricht, den Konzern bis 2030 zum attraktivsten Automobilunternehmen der Welt zu machen, wirft die IG Metall und der VW-Betriebsrat der Konzernführung unverantwortliche Drohungen vor. Sollten solche Pläne und Angriffe auf die Mitbestimmung vorangetrieben werden, würde dies mit aller Macht verhindert werden.
Ja, soweit schon ein Überblick von Oliver Jürgens und ich habe darüber mit Professor Stefan Bratzel gesprochen, Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management. Volkswagen hat ja in den vergangenen Jahren einige Probleme gehabt, gerade auch was die E-Mobilität angeht. Und ein Auto für alle, also ein E-Volkswagen, ist ja nicht auf die Straße gekommen. Da sind Mitbewerber viel günstiger. Also war ein weiterer Stellenabbau für Sie absehbar?
Ja, ein Stellenabbau war tatsächlich ein Stück weit absehbar, weil sozusagen im Volkswagen-Netz in Europa große Überkapazitäten vorhanden sind. Da hat man vor 1,5 Jahren eigentlich deutlich zu kurz gesprungen. Das muss man jetzt ein Stück weit nachholen. Und Sie haben es richtigerweise gesagt, ne, man hat mittlerweile zwar technologisch gute Fahrzeuge, nur sind die häufig teurer als eben der Wettbewerb. Und das wird sich auch in den nächsten Wochen und Jahren eigentlich nicht ändern mit den Chinesen, die eben auch dann vermehrt nach Deutschland kommen.
Wir haben bisher noch keine Bestätigung von Volkswagen. Das bezieht sich ja jetzt alles auf ein Papier, was erstmal intern besprochen werden sollte. Aber wenn wir bei der Zahl von 100.000 bleiben, wären das dann vielleicht auch Stellen, wo Leute ohnehin schon gar nicht mehr arbeiten, mit 56 nach Hause geschickt wurden, Dienstwagen vor der Tür und fast volle Bezüge. Also muss man da nicht auch mal wie andere Konzerne auch wirtschaftlicher rechnen?
Ja, ich glaube, es geht tatsächlich grundsätzlich ja um Reduzierung von Arbeitskosten. Das sind natürlich schon viele sozusagen Abbaupläne mit enthalten von denen, die jetzt Anfang 60 sind und ohnehin schrittweise aufhören wollen. Aber das wird nicht reichen. Das heißt, der Vorschlag ist jetzt eigentlich schon mit einer gewissen Dramatik verbunden. Ich glaube, man will natürlich auch eine gewisse Drohkulisse jetzt aufbauen, um zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir kommen hier nicht wirklich voran. Und das ist jetzt ein bisschen die Idee. Übrigens ja nicht nur jetzt in Deutschland, dort vor allem. Die Problematik ist auch in China. Dort verliert man massiv Marktanteile. Und Problematik liegt natürlich auch auf der anderen Seite in den USA. Das Exportmodell ja, von Volkswagen, auch von Mercedes und BMW, funktioniert nicht mehr. Das heißt, man muss sich überlegen, dort Fahrzeuge zu produzieren. Das wird auch noch einiges an Geld kosten.
Sie haben gerade schon gesagt, da wurde eine Drohkulisse aufgebaut, auf die schon reagiert wurde, weil es hieß ja auch, dass 4 Werke in Deutschland gegebenenfalls geschlossen werden könnten. Davon liegen 2 auch in Niedersachsen, Hannover und Emden. Und da hören wir schon, eine Schließung kommt nicht in Frage. Also hat man auch vielleicht extra bei Volkswagen ein bisschen überzeichnet oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, es ist schon deutlich eine Überzeichnung, Drohkulisse. Ich glaube nicht, dass 4 Werke geschlossen werden in Deutschland. Aber ich glaube, es ist notwendig, jetzt mal zu verdeutlichen, wie stark die Wettbewerbsfähigkeit auch von Volkswagen in den letzten Jahren gelitten hat. Und nur ein Vergleich. Ja, gestern oder die letzten Tage haben wir gehört, dass es durchaus gelingt, in Deutschland profitabel Autos zu bauen und Stellen aufzubauen, und zwar ein paar Kilometer weiter bei Tesla in Grünheide, ja, wird die Produktion aufgebaut. Es wird sogar eine Batteriezellproduktion mit dem Aufbau von Mitarbeitern geplant. Das ist die andere Seite. Da kann man sich fragen, woran liegt das? Liegt das vielleicht eben auch zum Teil an hohen Arbeitskosten, die in guten Zeiten eben genehmigt wurden? Und jetzt sind eben weniger gute Zeiten, aber die Arbeitskosten sind immer noch sehr viel höher.
Mhm. Wobei, wenn Sie Tesla ansprechen, da regiert ja Elon Musk und bei Volkswagen und VW im Speziellen ist das ja ein bisschen außergewöhnlich. Also diese Pläne, die wir hören, kommen von Management, aber wir fragen uns, ob das überhaupt durchsetzbar ist mit dem Aufsichtsrat, weil da wiederum das Land Niedersachsen ja die Mehrheit hält. Also ist da diese politische Verquickung vielleicht sogar aus reiner Konzernsicht kontraproduktiv?
Ja, man muss schon sagen, tatsächlich hat sich so ein Sanierungsstau aufgehäuft dadurch, dass man eigentlich in China immer gut Geld verdient hat und dann wurden dadurch Strukturprobleme, die man schon länger hatte bei Volkswagen in Deutschland, überdeckt und überlagert. Und das wird jetzt eben offengelegt, weil das Geld aus China eben nicht mehr kommt. Und da hat sicherlich die spezielle Konstellation eben auch eine Teilschuld daran. Klar ist aber auch, das Management darf man hier nicht rausnehmen, weil viele der neuen Trends wurden zu spät eingeleitet und nicht in der Geschwindigkeit, die man eigentlich bräuchte, um gegen den neuen Wettbewerb in einer neuen Zeit von Elektromobilität, Software und KI-definiertem Fahrzeug, autonomen Fahren eben beginnt.
Und Herr Bratzel, wir hören jetzt aber ja schon auch, der Konzern soll neu strukturiert werden. Unter anderem soll die Kernmarke VW aus dem Konzernverbund herausgelöst werden. Was hätte das für einen Sinn? Was würde das bedeuten?
Ja, ich glaube, der ganz große Hintergrund ist, dass man diese spezielle VW-Gesetzregelung mit Land Niedersachsen und mit den Gewerkschaften im Aufsichtsrat dadurch schrittweise verhindern möchte oder dass man da raus möchte aus dieser Konstellation und mit so einer eigenständigen börsennotierten VW-Marke wäre das deutlich einfacher. Das könnte schon ein Schritt in diese Richtung sein. Im Übrigen ist dann eine spezielle Marke an der Börse notiert noch einfacher steuerbar. Das ist so ein Nebeneffekt davon, wobei man klar sagen muss, natürlich müssen nach wie vor die Synergien im Gesamtkonzern gehoben werden, auch wenn so eine Marke wie VW dann organisatorisch ein Stück weit aus dem VW-Konzern eliminiert wird.
Und ich habe jetzt schon von einigen Analysten gehört, die sagen, nun gut, die Transformation, das erwischt viele Bereiche in Deutschland, warum nicht auch die Autobranche bzw. Volkswagen? Schließen Sie sich da an? Ist es jetzt gut, mal einen Knall zu haben und dann vielleicht viele Dinge zu ändern?
Ja, der Knall ist gut, aber der Knall irgendwie, der hallt schon seit Jahren nach. Und wir müssen sozusagen jetzt gesamthaft irgendwie in der Autoindustrie, aber auch am Standort Deutschland, da spreche ich die Politik an, in einen Modus der Sanierung, Verbesserung und Zukunftsorientierung kommen. Ich glaube, wenn der Knall dann dazu beiträgt, ist es gut. Ne? Wenn man sich nur die Ohren zuhält und so weitermacht wie die ganze Zeit, dann wird es ja demnächst wieder ganz groß knallen.
Sagt Professor Stefan Bratzel, er ist Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management. Ja, und heute haben wir in Deutschland einen neuen Juni-Rekord bei den Temperaturen aufgestellt. In Saarbrücken 40,9 Grad wurden dort gemessen, aber auch im Norden war es heute oder ist es auch immer noch sehr schweißtreibend. Einmal bis zur Post oder zum Supermarkt nebenan und zurück, da kann man glatt schon wieder duschen. Die Hitzewelle hat uns wirklich voll erreicht. Selbst an den Küsten, wo es zuletzt noch angenehme Werte und ein bisschen Wind gab, liegen die Temperaturen gerade bei 34 Grad in Wilhelmshaven, 33 Grad in Kiel, 31 in Rostock. Spitzenreiter ist aber flächendeckend das südliche Niedersachsen, hier 34, 35 Grad. Und es soll ja morgen örtlich noch einen Tick heißer werden. Also bleibt die Frage, was machen wir am Wochenende? Jonas Hanst.
Wochenenden im Juni, normalerweise die beste Zeit, um auf Konzerte oder Open-Air-Veranstaltungen zu gehen. Deshalb ist auch an diesem Wochenende wieder viel im Norden geplant. Doch die außergewöhnliche Hitze macht vielerorts einen Strich durch die Rechnung. In den letzten Tagen schon gab es immer mehr Absagen, zu gefährlich, zu viel Hitze. Prominentes Beispiel, der abgesagte Hamburger Halbmarathon. Aber auch kleinere Events können nicht stattfinden. Seit vorhin ist zum Beispiel klar, es wird in Bramsche in Niedersachsen dieses Jahr keinen CSD geben. Aber nicht alles wird abgesagt. Der morgige Blaulichttag der Feuerwehr im Landkreis Vorpommern-Greifswald zum Beispiel findet statt. Man stelle sich auf die Hitze ein, wie Wehrführer René Gosse betonte.
Für die Kleineren haben wir einen Wasserparcours aufgebaut, wo sie sich halt dort dementsprechend noch abkühlen können. Für die Älteren haben wir natürlich das kühle Gerätehaus, dass sie halt nicht direkt in der Sonne im Warmen sitzen müssen.
Ältere und kranke Menschen belastet das Wetter besonders. Deshalb rechnen die Notaufnahmen im Norden auch mit mehr Patienten. Die Schönklinik in Neustadt in Schleswig-Holstein zum Beispiel geht an Hitzetagen von bis zu 20% mehr Notfällen aus. Auch am städtischen Krankenhaus in Kiel ist man bereit. Die Chefärztin der Notaufnahme ist Britta Reitschef. Sie und ihr Team stellen sich auf anspruchsvolle Tage ein.
Wir haben in der Notaufnahme im Moment sowieso ein höheres Patientenaufkommen aufgrund der Kieler Woche. Es sind ja einfach mehr Patienten in der Stadt. Aber dazu kommt, dass auch mehr Patienten kommen, die einfach zu wenig getrunken haben und Kreislaufprobleme haben, ältere Menschen, die zu wenig trinken und dann verwirrt sind. Das sind auf jeden Fall mehr als sonst.
Auch der Waldbrandgefahrenindex vom Deutschen Wetterdienst ist orange bis tiefrot eingefärbt. Vor allem sind die Regionen im Süden Mecklenburg-Vorpommerns und im Westen Niedersachsens heute gefährdet. Aber auch die schleswig-holsteinischen Landesforsten warnen, die meisten Waldbrände, nämlich über 90%, werden demnach durch Menschen verursacht. An diesem Wochenende starten vielerorts auch die Sommerferien. Der ADAC rechnet mit vollen Straßen. Bei Hitze kann laut Sprecher Rainer Pregler vor allem aber auch das Auto selbst Probleme machen. Daher rät er bei einer hohen Temperatur.
Steigt diese ungewöhnlich stark an oder erscheint gar eine Warnmeldung, sollte zunächst die Klimaanlage ausgeschaltet werden. Jetzt klingt's kurios, die Heizung kurz auf warm gestellt werden. Denn dann kann das dem Motor helfen, zusätzliche Wärme abzuführen.
Der Deutsche Wetterdienst warnt in fast ganz Norddeutschland vor extremer Hitze. Für welche Region welche Warnungen ausgesprochen wurden, finden Sie immer ganz aktuell online bei uns auf ndr.de auf unserer interaktiven Wetterwarnkarte mit allen Landkreisen.
Jonas Hanst war das zur Hitzewelle. Wir kommen jetzt zu einem Urteil, das für eine Amokfahrt im Winter verhängt worden ist. Am 20. Dezember 2024 ist der damals 50-jährige Taleb A. über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Ein 9-jähriger Junge und 5 Frauen starben. Mehr als 300 Menschen wurden teils schwer verletzt. Nach 41 Verhandlungstagen ist der Prozess gegen den Attentäter zu Ende gegangen. Das Urteil: lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes in 6 Fällen und vielfach versuchten Mordes. Max Hensch berichtet aus Magdeburg.
Der riesige Gerichtssaal in der eigens eingerichteten Leichtbauhalle in Magdeburg war heute so voll wie noch nie seit Beginn der Verhandlungen. Gegen Mittag konnte der Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, Klaus Thewes, dann sagen:
Der Angeklagte hat sich mit seiner Mordtat außerhalb unserer Gesellschaft gestellt Er wird nun den restlichen Teil seines Lebens auch außerhalb unserer Gemeinschaft verbringen.
Taleb A. muss lebenslang in Haft, weil er bei seiner Amokfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt 6 Menschen ermordet hat. Zudem verurteilte ihn das Gericht wegen versuchten Mordes in über 200 Fällen, stellte die besondere Schwere der Schuld fest und stufte ihn weiterhin als gefährlich ein. Einen Freiheitsentzug, auch wenn Taleb A. einmal seine Gefängnisstrafe verbüßt haben sollte, ordnete das Gericht nur unter Vorbehalt an. Das führte zu Unmut bei vielen Zuschauern. Rosita Richter sagte uns:
Ich hätte mir die Sicherungsverwahrung heute schon gewünscht. Das wurde ja nicht ausgesprochen und ja, lebenslang war zu erwarten. Aber leider ist das Leid der Menschen, die von betroffen sind, das Leid wird bleiben.
Nebenanklageanwalt Holger Stahlknecht spricht hingegen bei dem Urteil von einem Schachzug des Gerichts, um eine Revision, also ein Neuaufrollen des Prozesses, zu vermeiden. Denn der Täter müsste ohnehin nach etwa 20 Jahren Haft neu bewertet werden.
Und ich gehe davon aus, dass diese Gefährlichkeit sich durchträgt durch sein Leben, weil er eben auch so verblendet ist, sodass er zu keiner Zeit hoffentlich wieder in Freiheit kommen wird.
Der Angeklagte selbst nahm sein bislang nicht rechtskräftiges Urteil regungslos, fast starr zur Kenntnis. Reue zeigte er während des restlichen Verfahrens keine. Er drohte sogar mit weiteren Taten. Dutzende Opfer saßen ihm heute beim Urteilsspruch in Magdeburg gegenüber, einige auch mit Kindern. 6 Fotos erinnerten auf der Nebenklagebank an die Todesopfer. Ronny Pfaff überlebte die Amokfahrt nur knapp. Er ist froh, dass der Prozess jetzt vorbei ist.
Jeder Besuch eines Fahndungstages hat halt zurückgeworfen. Man wurde immer wieder aufgewühlt, man hat alles neu durchlebt. Und das stellt sich ja jetzt im Prinzip ein. Und man kann jetzt weiter nach vorn schauen.
Die Hilfsangebote für die Betroffenen sollen weiter bestehen bleiben. Christi Gref leitet eine Therapiegruppe im Diakonischen Werk der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Sie weiß, dass viele der Opfer weiter auf Unterstützung angewiesen sind.
Was sicherlich die Herausforderung sein wird, ist, für den einen oder anderen war ja dieser Prozess jetzt auch ein sehr zentrales Thema auf ihrem Weg gewesen. Und wie wird dieser Weg sich weiter gestalten, wenn es diesen festen Baustein, immer wieder zu diesen Prozesstagen zu gehen, so nicht mehr geben wird? Wie wird sich das für sie anfühlen? Und ich glaube, das wird nochmal eine neue Herausforderung.
Die Aufarbeitung des Erlebten auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 wird für die Betroffenen den Prozess noch um Jahre überdauern.
Informationen aus Magdeburg von Max Hensch. Jetzt nach Venezuela. Nach den schweren Erdbeben am Mittwochabend und einigen Nachbeben läuft die internationale Hilfe an. Aktuell sind fast 600 Tote geborgen worden, aber es werden noch tausende Menschen vermisst. Vielerorts werden Schuttmassen zur Seite geräumt. Es gibt Videos in sozialen Medien, wo man unter den Trümmern noch Menschen um Hilfe rufen hört. Zur Lage jetzt. Unsere Korrespondentin Jenny Barke. Die Einzelschicksale sind wirklich erschütternd. Viele Familien vermissen gerade Eltern, Kinder, Großeltern. Welche Chancen rechnet man den vielen Verschütteten denn noch aus?
Also unter normalen Bedingungen sagt man, dass nach einem Erdbeben Verschüttete etwa 72 Stunden noch lebend gefunden werden können. Das hängt natürlich von vielen Außenbedingungen ab. Und ich sage normal, weil sich Venezuela in den Tropen befindet. Es ist sehr warm, es ist feucht. Das ist natürlich jetzt alles ein Wettlauf gegen die Zeit.
Und weiß man denn, wie viele Menschen jetzt wirklich noch vermisst sind? Konnte man da Listen führen?
Also es gibt Listen und demnach sind etwa 70.000 Menschen vermisst, allein in der Region La Guaira, das ist an der Küste. Es werden sicherlich weitere Vermisste hinzukommen im Epizentrum. Da hat man bisher noch gar keine Informationen. Man kommt nicht so wirklich ran. Das ist 150 Kilometer westlich von Caracas. Und die Hauptstadt natürlich ist selbst betroffen. Also es werden einige 10.000 Menschen weiterhin vermisst. Man kann nur hoffen, dass viele einfach sich im Moment noch nicht melden können und nicht verschüttet sind, weil vielerorts immer noch der Strom ausgefallen ist, das Internet schlecht funktioniert. Also da ist einfach auch schwer, in Kommunikation zu treten.
Auch Infrastruktur ist zerstört, auch Krankenhäuser. Wie laufen denn die Rettungsmaßnahmen?
Unter Hochdruck laufen die Rettungsmaßnahmen, aber sie sind immer noch unübersichtlich. Also Venezuela selbst hat von Anfang an geholfen mit großen Teams. Alle waren im Dauereinsatz. Es war aber immer noch viel zu wenig, also einfach zu wenig Personal. Das Land befindet sich in einer schweren Krise. Dementsprechend hat es auch an Materialien gefehlt, an Ausrüstung, an Medikamenten, an Räumfahrzeugen schlicht, weil diese großen Gesteinsbrocken, die lassen sich meist nicht einfach mit den Händen wegtragen, auch wenn da mehrere Menschen in Ketten daran helfen. Aus der EU sind viele Kräfte da. Deutschland hilft mit dem THW. Mexiko ist ein ganz wichtiger Player. Da sind heute auch Kräfte gekommen und Spürhunde, denn Mexiko ist selber oft von Erdbeben betroffen, ist ein Expertenland, dementsprechend kann da wirklich mit seiner Expertise helfen. Ja, und es braucht natürlich jetzt auch Lebensmittel, Koordination, es braucht Notfallzelte. Auch die sind am Anfang nur mehr schlecht als recht oder einfach zu wenig aufgestellt worden. Viele Betroffene haben sich ja die letzten zwei Nächte draußen befunden, konnten teils in ihren Autos schlafen, aber haben sich nicht getraut, in ihre Häuser zurückzukehren und werden das wahrscheinlich auch nicht mehr können, weil mindestens 250 Gebäude sind ja eingestürzt und mehrere hunderte weitere gelten als einsturzgefährdet.
Sie haben schon angesprochen, viele Menschen sind jetzt obdachlos, haben alles verloren. Jetzt ist Venezuela ohnehin ein sehr verarmtes Land, politisch auch eher instabil. Und es gibt jetzt auch Meldungen von Plünderungen. Also nutzen da Menschen oder müssen Menschen vielleicht auch wirklich sich Dinge beschaffen? Oder gibt es da jetzt auch Angst noch vor Gewalt? Oder wie schätzen Sie das ein?
Die Situation ist natürlich unübersichtlich und das kann passieren. Also nicht nur in Venezuela, ich glaube generell bei solchen großen Naturkatastrophen. Die letzten Monate war Venezuela eigentlich ein relativ sicheres Land. Also das ist auch ein bisschen paradox. Ich war vor 3 Wochen in Caracas und die Menschen gehen wieder auf die Straße und protestieren. Sie haben keine Angst mehr vom Regime. Äußern sich offen, aber die Menschen feiern auch wieder. Und bis vor ein paar Jahren hätte man sich nachts oder im Dunkeln überhaupt nicht rausgetraut, weil die Wahrscheinlichkeit für Raubüberfälle so groß war. Dass sich das geändert hat, liegt einfach daran, dass Venezuela inzwischen ein so armes Land ist, dass selbst Räuberbanden, das haben wir wirklich von Experten so bestätigt bekommen, das Land verlassen haben und die Sicherheit wieder gewährleistet war. Dementsprechend, also es gibt natürlich jetzt Menschen, die aus Verzweiflung plündern und auch Lebensmittel brauchen und Hunger leiden. Viele sind auch sehr arm, 70% der Bevölkerung liegt in Armut. Aber ich kann jetzt nicht abschätzen, inwieweit das jetzt langfristig ein Problem wird. Letzten Endes gibt es wirklich wenig zu holen bei den Menschen, die schon von so starker Armut betroffen sind.
Informationen zu den Rettungsarbeiten in Venezuela, die auf Hochtouren laufen, von unserer Korrespondentin für die Region, Jenny Barke.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Ja, und gestern ging's ja für die Deutschen eigentlich um gar nichts mehr. Der Gruppensieg stand bereits und dennoch ist die Enttäuschung der deutschen Fans und auch der Mannschaft über die Niederlage groß. Ecuador hatte bis dahin gar kein Tor gemacht. Bei der WM gegen die deutsche Nationalmannschaft dann gleich 2. Ecuadors Präsident hat einen Feiertag ausgerufen. Ann-Kathrin Rose ist unsere WM-Reporterin. Der deutsche Trainer Nagelsmann meinte, es gelte, die richtigen Lehren zu ziehen. Welche sind das?
Ja, es gäbe einige, die der Bundestrainer ziehen kann. Er hat immer wieder die fehlende Struktur angesprochen und hatte dann noch ein Thema.
Wichtig ist, dass wir das Thema Geduld ein bisschen mehr reinkriegen und am Montag gewinnen.
Das klingt erst einmal so einfach, aber ich finde, diese Partie gegen Ecuador, dieses 1:2, hat gezeigt, was eigentlich schon auch gegen die Elfenbeinküste ein Thema war. Da hat aber Dennis Undaf mit dem späten Tor aus meiner Sicht einfach ein bisschen Glitzer über die Baustellen gemacht und dann hat das niemand mehr gesehen. Also diese fehlende Körperlichkeit, die Topspieler, die gar nicht so richtig in Topform sind und gestern zum Beispiel auch das Mittelfeld, das komplett abgemeldet war. Die waren sehr, sehr unauffällig und dann wird es schwierig, Baustellen in allen Mannschaftsteilen. Und jetzt ist nur noch Zeit bis Montag. Es ist also viel zu tun übers Wochenende.
Aber Ann-Kathrin, ich habe heute auch schon einen Kommentar gelesen, wonach das eigentlich schlau war, wie die deutsche Mannschaft gestern gespielt hat. Also keine Verletzungen riskiert, Ressourcen geschont und damit dann fit für die nächste Partie, wenn es eben wieder um was geht am Montag.
Na, so Kommentare sind ja immer persönliche Meinungen. Deshalb kann ich einer Meinung nicht widersprechen. Ich würde es aber tatsächlich anders einschätzen. Denn diese Niederlage, ja, keiner verletzt. Aber was ein bisschen angekratzt ist, das ist die Stimmung. Und das war deutlich spürbar. Der Bundestrainer gestern wieder, wie wir das manchmal von ihm leider sehen, dünnhäutig auch an den Nachfragen nach der Partie. Und die Spieler, da sind ganz, ganz wenige in der sogenannten Interviewzone stehen geblieben. Die müssen nicht zwingend ganz viele mit gesenktem Kopf, kommentarlos durchgelaufen und das bei einem eigentlich ja nicht relevanten Gruppenspiel.
Und wir schauen voraus, im 16. Finale trifft Deutschland dann am Montag auf einen der besten 8 Gruppendritten. Es ist wahnsinnig kompliziert, aber es sind nur noch 3 übrig. Das wären Schottland, Paraguay oder Schweden. Wen würde man sich denn wünschen aus deutscher Sicht?
Ja, ich glaube, wünschen schlagbar sollten die alle sein, also normalerweise. Und du hast es gerade gesagt, es ist extrem kompliziert, diese Verteilung der Gruppendritten in diesem FIFA-Modus. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten und die wahrscheinlichste ist eben Paraguay. Aber als kleine Warnung, Paraguay würde es vermutlich ähnlich angehen wie Ecuador, weil das eben eine Blaupause war. Also physisch die deutschen Spieler nerven, wenig Räume zulassen und da muss das deutsche Team dann gewarnt sein.
Heute ja auch, dritter Gruppenspieltag. Bis morgen früh sind es wieder 6 Partien. Und das ist wiederum interessant, falls Deutschland es ins Achtelfinale schafft, weil dann trifft die deutsche Mannschaft entweder auf Norwegen oder auf Frankreich.
Ja, und da, wo wir übrigens eben beim Wünschen waren, kein Wunschgegner dabei. Norwegen gegen Frankreich heute Abend 21 Uhr in dieser Gruppe. Das ist der Showdown um den Gruppensieg. Sportlich ist das ein absolutes Topspiel. Norwegen lange ja so ein bisschen der Geheimfavorit, jetzt nicht mehr so geheim. Und Frankreich eine der absoluten Top-Mannschaften. Aber es ist eben auch das Duell der beiden Superstürmer, Kylian Mbappé und Erling Haaland. Also das um 21 Uhr, das ist noch leicht in Sachen Aufbleiben. Aber das lohnt sich auch.
Und wir übertragen es hier bei NDR Info auch in einer Vollreportage. Soweit die Themen des Tages für Freitag, den 26. Juni. Und wir haben noch eine Gefahrenmeldung für die A7 Hamburg Richtung Flensburg im Elbtunnel. In Richtung Norden steht ein defektes Fahrzeug. Bitte besondere Vorsicht.